Grazer Kleinstadtkaleidoskop. Ein Geschichtensammelsurium, den Menschen von hier gewidmet.
Friederun Grosch nennt sich selbst widerspenstig. Doch auf den ersten Blick wirkt sie eher selbstbewusst, gepaart mit einer klugen Zurückhaltung. In eine Ballenstädter Arztfamilie hineingeboren, ist sie stark mit der Familie ihrer Mutter verbunden. Karl Brinkmeier gründete 1850 die erste höhere Schule im Ort. Berufsbedingt zog die Familie fort, bis der Vater bezichtigt wurde, am Umbruch des kommunistischen DDR-Regimes beteiligt zu sein, was ihm 8 Jahre Haft in Bautzen einbrachte. Als der Vater nach 3 Jahren zurückkehrte, wurde er Pfarrer und die Familie zog nach Wittenberg. Inzwischen wird Friederun Diakonisse, bis sie es schafft, die DDR zu verlassen, um in Regensburg einen neuen Berufsstart zu wagen. Heute lebt sie im Haus ihrer Vorfahren und ist endlich wieder zu Hause. Wann sind Sie denn in den Westen gegangen? Das hört sich so einfach an, in den Westen gegangen. Wie war denn das?
Mein Vater hat als politischer Gefangener 10 Jahre in Bautzen gesessen. Er war eigentlich Mediziner und hat hier in Ballenstedt in der Klinik gearbeitet. Ist dann aber zu 10 Jahren politischer Haft verurteilt worden, hat dort Christen kennengelernt. Und in Bautzen war es ja auch sehr hart. Dort ist er Christ geworden und seine Familie hat ihn unterstützt. Und danach ist er auch noch Theologe geworden. Aber als Kind eines politischen Häftlings, der dann als Theologe weitergelebt hat, hatten wir keine Möglichkeit, uns beruflich, schulisch und beruflich weiterzuentwickeln.
Können Sie das nochmal darstellen? Ihr Vater ist verurteilt worden. Was ist passiert?
10 Jahre politische Haft. Er hatte im Bekannten- und Freundeskreis, haben sie diskutiert. Und da ist er irgendwie von irgendwem verraten worden. Und diese Gruppe ist insgesamt verhaftet worden.
Und Sie sind mit Ihrer Familie, also mit Ihrer Mutter, hier in Ballenstedt geblieben oder wo haben Sie gewohnt?
Meine Eltern sind damals aus Ballenstedt dann weggezogen.
Nach der Verhaftung?
Nein, da waren sie schon woanders. Ja. Und wir waren 3 Geschwister und meine Mutter blieb mit diesen 3 Kindern alleine zurück, ohne finanzielle Unterstützung. Und ich muss sagen, mein Großvater hier in Ballenstedt ist von den Nazis vom Dienst suspendiert worden und durfte nicht arbeiten. Der war auch Theologe. Und er ist suspendiert worden, weil er gewagt hat, den Nazis zu sagen, dass ihre Politik nicht dem entspricht, was einem normalen Menschen, die Judenverfolgung, diese Propaganda. Und er hat es mit juristischen Mitteln immer versucht und ist vom Dienst suspendiert worden. Und dann hat meine Großmutter in DDR-Zeiten die Rente der Nazi-Verfolgten bekommen. Und diese Großmutter hat dann meine Mutter, deren Mann im Gefängnis saß, unterstützt und hat ihr finanziell geholfen, denn meine Mutter hat keinen Pfennig bekommen.
Wie alt waren Sie, als Ihr Vater verhaftet wurde?
Ich war 2 Jahre, meine Schwester war 1 Jahr und mein Bruder war 3 Jahre alt. Mhm. Und meine Mutter ganz alleine, sie hat auch ihren Beruf verloren, sie war Sportlehrerin und durfte den Beruf nicht weiter ausführen. Mhm. Und da hat dann meine Großmutter für gewisse geholfen, über die Runden zu kommen.
Also das war auch eine Kindheitserfahrung, so klein sie waren, die sie massiv geprägt hat durch diese Enttäuschung und der große Trauer ihrer Mutter.
Ja, und diese Ungerechtigkeit auch. Nicht mehr sagen zu können, was man will und für gewisse Ausdrücke dann einfach verhaftet zu werden auf der Stelle, das waren natürlich extrem starke Eingriffe.
In welchem Jahr, wissen Sie das
noch? Das war 51 oder 52.
Also eine dramatische Kindheit und Sie sind zur Schule gegangen und was haben Sie denn gelernt oder studiert?
Ich durfte nicht zum Abitur, obwohl mehrere aus meiner Klasse, die sehr viel schlechter waren als ich, zum Abitur durften. Ich durfte nicht und da war ich natürlich schon ganz schön stinkig und sauer und habe dann einen kirchlichen Beruf gelernt, Erzieher Kinderdiakonin.
Also Sie waren mit der Kirche sehr eng sozusagen, ja, weil die auch Hilfe gegeben hat.
Ich bin dann bewusst in einen kirchlichen Beruf gegangen, weil ich so enttäuscht war, dass ich nicht zum Abitur durfte. Ich wollte eigentlich auch Medizin studieren wie mein Vater. Und bin dann aber, wie gesagt, in den kirchlichen Bereich gegangen, in den pädagogischen Bereich. Und habe dann in Berlin meine Ausbildung gemacht und auch in Berlin weitergearbeitet. War 15 Jahre in Berlin und habe Berlin halt sehr gut kennengelernt.
Und da haben Sie ja den Mauerbau auch handlich miterlebt.
Den habe ich als Kind miterlebt, als 13- oder 14-Jährige. Mhm. Und es war ein Tag, der war plötzlich sehr still und sehr ruhig. Das war eine plötzliche Stille, die irgendwo bedrückend war. Wir wussten zwar nicht genau, warum und wieso und weshalb als Kinder, aber es war einfach eine bedrückende Stille, weil man nicht wusste, wie geht es weiter. Wobei mein Vater nie immer nur absolut negativ der DDR-Regierung gegenüber gestanden hat. Er hatte gute Beziehungen im Westen, er hatte auch aber Verständnis und Achtung vor den Dingen, die menschlich und sozial gut gemacht wurden in der DDR. Aber
er war vorsichtig auch. Wie haben Sie ihn in Erinnerung, als er zurückkam?
Nein, er hat immer sehr, sehr offen seine Meinung gesagt. Er war ja dann als Pastor tätig und da saßen immer Stasi-Mitglieder in der Kirche. Und unser Telefon ist von Anfang an immer überwacht worden. Ich bin aufgewachsen, dass ich persönliche Dinge am Telefon meinen Eltern nie gesagt habe und auch nie geschrieben habe. Denn ich habe später in Stasi-Akten Briefe an Freundinnen und Großmütter im Westen gefunden, die abgelichtet wurden von einem kleinen Mädchen.
Also Sie haben auch die Stasi-Akten nach der Wende angefordert?
Ja,
Ihre persönliche und auch Ihre Eltern?
Nee, die noch nicht, aber das würde mich auch nochmal interessieren.
Und Ihren Vater, haben Sie den als gebrochenen Mann erlebt?
Nein.
Oder hat er sich dann wieder...
Er war kein gebrochener Mann. Er war ein sehr aktiver Mann, der immer Wert drauf gelegt hat, das, was er denkt und was er einschätzt, auch genau und klar zu sagen und hat das auch immer wieder klar gebracht. Und er hatte ja die Möglichkeit, auf der Kanzel dann auch bestimmte Dinge aus der Sicht des Christen, aus der Sicht des normal denkenden Menschen zu sagen. Und das haben wir eigentlich immer als sehr positiv empfunden. Aber er stand in der Regel immer mit einem Bein im Gefängnis.
Und Sie als Kinder hat das natürlich auch die Situation geprägt, ja?
Wir waren immer also ein bisschen außenstehend auf der einen Seite bewundert, weil meine Eltern auch immer gesagt haben, was sie gedacht haben. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder als Überbleibsel einer bürgerlichen Gesellschaft, einer kapitalistisch-bürgerlich Gesellschaft, die jetzt nichts mehr hier zu suchen hat.
Wie kam es denn dazu, dass Sie dann sich entschieden haben, einen Ausreiseantrag zu stellen?
Ich habe eine pädagogische Ausbildung gemacht, habe auch längere Zeit bei der Kirche gearbeitet mit Kindern. Dann hat man unser Kinderheim die älteren Kinder weggenommen, weil man Angst hatte, dass die Kirche die Kinder zu Oppositionellen erzieht, 5-jährige Kinder. Und dann haben wir behinderte Kinder dazugenommen und haben halt behinderte und gesunde Kinder miteinander aufwachsen lassen. Körperbehinderte, geistig behinderte, autistische Kinder, gesunde Kinder. Und ich wollte dann eine medizinische Ausbildung noch machen und hatte Kontakt zu Buch. Und die haben dann zu mir gesagt, ich kann so eine Weiterbildung nur machen, wenn ich mich von meiner oppositionellen Familie trenne. Und ich war, vorher war ich bei der Professor Katzenstein und wollte in den therapeutischen Bereich. Und die hat mich schon nicht genommen, weil ich aus einer oppositionellen Familie komme. Und dann habe ich meine zweite medizinische Ausbildung auf der Rammelburg in der Nähe gemacht. Und dieser Arzt, dieser Leiter dieser Ausbildung, der hat uns akzeptiert, gerade als kirchliche Mitarbeiter auch, weil er gesagt hat, da ist wirklich Engagement auch dahinter und der hat uns diese Möglichkeit gegeben. Und dann wollte ich gerne als Dozent an eine medizinische Fachschule, aber Professor Katzenstein wollte keine Oppositionellen und hat es abgelehnt. Und da habe ich mich entschlossen, in den Westen zu gehen.
Wie alt waren Sie da?
Weil ich beruflich weiter wollte. Ich habe angefangen zu überlegen mit 27 und mit 29 habe ich dann den Ausreiseantrag gestellt und ich hatte das Glück, dass ich dann Rechtsanwalt Vogel kannte und dann Herrn Stolpe, den ehemaligen Ministerpräsidenten, der war bei uns Kirchenjurist. Und diese beiden konnten mir dann auf einem legalen Weg helfen, rauszukommen. Und das war natürlich ein Privileg.
Und Ihre Geschwister? Wie standen Sie
Meine dazu? Geschwister hatten alle damals schon Kinder und Familie und hatten ihren Beruf und sind bewusst. Und meine Eltern sind auch immer bewusst in der DDR geblieben, weil mein Vater gesagt hat, wenn alle gehen, die noch wagen, die Wahrheit zu sagen, was soll werden. Aber er hat es akzeptiert, dass ich gesagt habe, ich möchte in den Westen, weil ich beruflich weiterkommen möchte. Ich möchte an eine medizinische Fachschule, um meine praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten auch an andere weitergeben zu können. Da kommt dieser typische uralte pädagogische Drang unserer alten Familie durch. Und bin deshalb in den Westen gegangen. Natürlich aber auch, weil ich die Welt noch
sehen
wollte.
Wohin sind Sie denn gegangen und wie heißt das gegangen? Wie haben Sie das gemacht? Also in Ausreiseantrag
gestellt? Ausreiseantrag gestellt, bin stark überwacht worden.
Haben Sie noch bei Ihren Eltern gewohnt?
Nein, ich war in Berlin, hatte eine eigene kleine Wohnung, war bei der Kirche immer noch angestellt. Die Kirche hat uns auch geschützt. Unser Betrieb in Weißensee hatte sehr viele Ausreisewillige, die bei uns gearbeitet haben, die dort ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, weil sie sonst verhungert wären. Ich habe Professoren erlebt, die als Gärtner gearbeitet haben. Ich habe Ärztinnen erlebt, die als Erzieher gearbeitet haben und etwas verdient haben, damit sie mit ihren Familien über die Runden kommen, weil sie ihre Arbeit verloren hatten, ihre Mieten nicht mehr zahlen konnten, kein Geld mehr fürs Überleben hatten. Die Kinder wurden ausgegrenzt. Da war Berlin-Weißensee doch auch ein Sammelpunkt von Ausreisewilligen, die nie immer nur ganz negativ waren, die auch positive Dinge gesehen haben in der DDR, aber sich eigentlich in ihrer privaten, persönlichen Entwicklung einfach behindert und eingeschränkt gefühlt haben und sich noch weiterentwickeln wollten. Und ich wollte natürlich auch die große Welt noch sehen. Beides. Es war das Berufliche und es war halt auch...
Und wie ist das denn letztendlich gelungen? Sind Sie dann freigekauft worden? Oder?
Ja, das habe ich alles erst später hinterher erfahren. Ja. Es ging ja über den Rechtsanwalt Vogel, der mich auch mehrmals zu sich bestellt hat, zu Gesprächen und auch Gespräche mit dem Herrn Stolpe, dem ich sehr dankbar bin für seine Hilfe und seine Unterstützung, dem Kirchenrat Federlein, der mich da auch sehr stark unterstützt hat. Und wir haben unsere Gespräche immer als Parkgespräche geführt, weil wir wussten, dass auch die Stephanus-Stiftung in Berlin, wo ich gearbeitet habe, und das Haus der Kirche, wo ich gelernt habe, wir wussten, dass da immer irgendwo Mikrofone waren. Wir waren immer unter Überwachung. Und das hat uns auch ein klein wenig geprägt, aber hat uns auch die Möglichkeit gegeben.
Waren Sie dann in einem Durchgangslager? Oder?
Ja, ich bin dann freigekauft worden mit vielen Schwierigkeiten. Ich musste viele Schmiergelder zahlen, bin freigekauft worden und habe das dann auch beschrieben im Buch, was das für ein Einschnitt war, durch diese Sperre zu gehen, die vorher immer da war. Ich hatte einen Bekannten in West-Berlin und wir haben so getan, als ob wir heiraten wollen. Es war wie eine Familienzusammenführung, weil er einen Beruf hatte, den er in der DDR nicht ausführen konnte. Und das war ein Grund, ein offizieller Grund, der es ermöglichte, rauszukommen. Dass ich frei gekauft worden bin, habe ich erst hinterher erfahren. Das wusste ich vorher nicht, aber das waren halt die einzigen Möglichkeiten. Damals.
War Ihnen das bewusst, dass Sie vielleicht nie wieder Ihre Eltern sehen konnten?
Das habe ich geahnt, denn ich hatte auch Beziehungen zu vielen Ausgewanderten, die im Westen drüben waren. Aber Berlin war halt ein Bereich, der ein bisschen offener war. Eine Freundin aus Rostock, die durfte 10 Jahre lang nicht zur Familie zurück. Und ich habe halt gehofft, dass die Berliner Behörden da ein bisschen lockerer sind. Aber ich war dann auch 5 Jahre gesperrt und durfte nicht zurück.
Wo sind Sie denn hingekommen dann?
Ich bin da erst nach West-Berlin zu Bekannten gegangen und bin dann nach Gießen, bin dann zu meinem Bekannten, aber der hatte inzwischen eine andere Frau kennengelernt und wir haben uns dann in Ruhe getrennt. Und dann bin ich ins Auffanglager in Gießen gegangen, habe dort viele, viele schlimme persönliche Gespräche, führen können mit Menschen, die ganz andere Möglichkeiten hatten zu fliehen. Und da war ich sehr dankbar über meine doch etwas leichtere Art zu fliehen, die natürlich auch mit viel, viel Ängsten als ich mit meinem Vater nach Berlin gefahren bin zum Übertrag, habe ich geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Weil ich schon geahnt habe, dass ich lange Zeit nicht mehr rüberkomme. Und als ich mir meine Geburtsurkunde in Ballenstedt geholt habe, saß ich auf dem Gegenstein, habe den Sonnenuntergang gesehen, habe gedacht, den sehe ich vielleicht von hier aus nie wieder.
Wie ging es Ihnen denn in den ersten Tagen, als Sie dann dort waren, nicht mehr im Auffanglager oder nicht mehr im Durchgangslager?
Die Menschen im Auffanglager, die Beamten waren sehr nett, sehr freundlich und haben uns viel Mut gemacht.
Und danach? Und
danach bin ich zu einem, ich hatte ja auch Verwandte noch in Deutschland, bin nach Frankfurt gegangen, Frankfurt am Main, und habe dort bei einer Schulfreundin meiner Tante gelebt. Und Frankfurt war natürlich dann umwerfend schön, die Kultur. Umwerfend insofern.
Wann war das ungefähr, in welchem Jahr?
Das war 1980. Na, ich habe 1979 meinen Antrag gestellt und mit dieser Hilfe bin ich dann auch rausgekommen.
Waren Sie einsam, konnte man das sagen?
Nein,
ich war nicht einsam. Und wie haben Sie mit der westdeutschen Mentalität, sind Sie da zurechtgekommen?
Ich war etwas überwältigt von der Größe der Stadt. Und wenn ich nicht diesen familiären Hintergrund gehabt hätte, wäre ich einsam gewesen. Mhm. Aber da ich im medizinisch-pädagogischen Bereich gearbeitet habe, hatte ich auch dann Kollegen, die auch immer offen waren für unsere Ost-West-Probleme. Denen möchte ich heute noch danken. Denen bin ich manchmal ganz schön auf den Wecker gegangen mit meinen Problemen. Aber ich war aufgefangen. Wer keinen hatte, da konnte diese neue Welt einen erdrücken.
Mhm. Also die haben dann auch gearbeitet in Frankfurt und sind dann später nach Regensburg gegangen?
Ich habe in Frankfurt gearbeitet als Therapeutin, habe dann Beziehungen gehabt zu einer Schulleiterin einer medizinischen Fachschule in Frankfurt und die hat mir geholfen, dass ich Weiterbildung gemacht habe und bin dann nach Regensburg an eine medizinische Fachschule gegangen und habe dort meinen Berufswunsch, Dozent an einer medizinischen Fachschule zu werden, zu unterrichten, wahrmachen können, weil meine pädagogische Ausbildung in der DDR von der Kirche war, wurde es im Westen anerkannt. Denn die DDR-Kirche hat die Pädagogik weltweit ausgerichtet. Da gab es Pädagogen, Psychologen, Soziologen aus aller Welt, während die Pädagogik der DDR ja doch sehr kommunistisch ausgerichtet war. Und meine Freundin, die eine DDR-Erzieherausbildung gemacht hat, musste noch 1,5 Jahre Studium nachholen, um anerkannt zu werden, während meine kirchliche pädagogische Ausbildung anerkannt wurde, aber auch die medizinische Ausbildung wurde anerkannt, weil diese Fächer auf beiden Seiten gleich waren. Und das war mein Glück.
Mhm. Sie sind ja ostsozialisiert, aber westsozialisiert halt auch. Ja, also wie bezeichnen, was würden Sie sagen, sind Sie jetzt Mischling? Sind Sie ein Mischling?
Ich bin ein Mischling.
Sie sind ein Mischling. Sind Sie schon oft. Wie kam es denn zu der Entscheidung, zurück in den Osten oder nach Ballenstedt zu gehen?
Also ich habe ja lange Zeit in Regensburg gearbeitet an der Schule und war dann nach kurzer Zeit auch Schulleiter dieser Schule. Also dumm waren wir Ossis nicht. Wir konnten arbeiten und es hat mir auch viel Spaß gemacht, aber es war natürlich auch sehr anstrengend. Da hat dann das Privatleben immer ein bisschen zurückstehen müssen. Wobei ich dann auch immer sehr engen Kontakt zu meiner Familie weiter hatte, zu Eltern und Geschwistern. Und als meine Eltern dann, als mein Vater pensioniert war und nach Ballenstedt zurückging, bin ich dann auch wieder nach Ballenstedt gekommen, wobei ich auch zwischendurch immer wieder in Ballenstedt war als Kind, zu den Ferien. Ballenstedt ist auch immer so ein Ort der Sehnsucht für mich gewesen, weil es mit Urlaub und Ferien und Freiheit verbunden war, persönlicher Freiheit in der Familie. Und dann bin ich auch immer wieder nach Ballenstedt zurückgekommen, weil ja meine Familie auch schon seit 400 Jahren hier in Ballenstedt oder Zweige meiner Familie beheimatet war und es für mich auch immer ursprüngliche Heimat war. Mhm. Wobei ich auch Berlin liebe, wobei ich auch Frankfurt liebe und auch Regensburg liebe.
Gut, und Ballenstedt, da gibt es ja auch eine Historie, ja. Also, Sie haben ja mit diesem Haus, was Sie jetzt bewohnen und auch was Ihnen gehört, doch eine interessante historische Geschichte hier. Ja.
Der Professor Brinkmeier ist als Pädagoge nach Ballenstedt gekommen, weil die Luft so gut war in Ballenstedt und hat hier eine Schule aufgemacht, eine sogenannte Prinzenschule, aber er hat Prinzen und Bürgerliche zusammen unterrichtet. Und der Professor Brinkmeier war ein toller Pädagoge, der seine Zeit gut erkannt hat und gemerkt hat, dass die Technik die Welt verändert und dass Menschen, die hier ausgebildet werden, weltweit ausgebildet werden müssen. Er hat die Technik mit reingenommen und es war die Eisenbahn entstanden, es waren die eisernen Schiffe entstanden, der Verkehr nach Amerika war günstiger und schneller. Und er wollte Menschen ausbilden, die halt nicht nur Deutschland im Sinn haben, sondern auch die Welt. Und dadurch hatte er dann auch Schüler aus Spanien, aus Portugal, er hatte Schüler aus Amerika, er hatte Schüler aus Brasilien. Er hatte weltweit Schüler, die er in seinem Internat...
Und der Professor Brinkmann ist eher
Professor Brinkmann ist mein Urgroßvater,
ja.
Der jetzt damals diese Pädagogik doch Welt geöffnet hat, einmal nicht nur Aristokratische zu unterrichten, die das Geld haben, sondern auch Bürgerliche zusammen zu unterrichten und auf die veränderte weltweite Welt vorzubereiten. Mit vielen Sprachen. Er hat ein Buch geschrieben, in dem 6 Sprachen nebeneinander unterrichtet werden.
Und das in Ballenstedt, das ist toll. Aber zurück nochmal zu Ihrer Familiengeschichte. Sie haben sich dann, also Sie waren noch in Regensburg, dann sind Sie sicher in den Ruhestand gegangen und haben sich dann entschieden, nach Ballenstedt gekommen?
Ich habe mich damals schon, ich ja auch dieser Sehnsucht Ausdruck gegeben, ich wäre gerne zurückgekommen, um einfach mitzuhelfen, diese Schwierigkeiten zwischen Ost und West ein bisschen auszugleichen, weil ich wusste, wie schwer das ist.
Ist Ihnen das gelungen?
Ich probiere es. Ich habe auch damals gesagt, jeder muss auf seinem Platz Dinge suchen, wo er mithelfen kann. In die große Politik, da kann man nicht reingehen. Die werden ja von ganz anderen Seiten gesteuert. Oder auch jetzt diese Schwierigkeit der Digitalisierung, die alles noch schwieriger macht. Ich meine, das Zusammenwachsen war schon schwierig, aber jetzt durch die Digitalisierung und dass jeder sagen kann, was er will, auch anonym sagen kann, wird alles noch schwieriger. Jeder soll auf seinem Platz versuchen, ein Stückchen Demokratie, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Sozialisation,
Herzlichkeit wieder zurückzukommen. In welchem Jahr?
Wann bin ich zurückgekommen? 2015. Ende 2015 bin
ich. Und war das letztendlich eine richtige Entscheidung? Oder?
Ja, es war eine richtige Entscheidung. Wobei ein bisschen Sehnsucht nach Regensburg auch immer wieder zurückkommt.
Also Sie sind jetzt ungefähr 4-5 Jahre hier. Ja. Und wie sind Sie denn aufgenommen worden? Also sagen wir mal.
Ich kannte einige Menschen schon von früher und habe mir also dann auch wieder noch ein Umfeld geschaffen und bin eigentlich sehr positiv aufgenommen worden. Sei es jetzt vom Rathaus oder sei es auch privat mit meinen Interessen und mit meinen Anliegen. Mhm. Wir hatten ja von Anfang an auch immer schon Kontakt und von daher bin ich langsam in Ballenstedt wieder angekommen und habe dann meine Wege gesucht, um irgendwo stückweise weiterzuhelfen.
Sie sind ja so zwischen den Welten, ja? Also Sie verstehen die ostdeutsche Mentalität, aber auch die westdeutsche Mentalität. Ja. Aber das funktioniert ganz gut, oder? Gibt es so Vorbehalte?
Es funktioniert, aber es ist doch etwas schwierig, weil alle Menschen, die damals schon interessiert, jung, aufgeschlossen waren, hatten die Möglichkeit, nochmal neu anzufangen oder sich weiterzuentwickeln. Die haben es geschafft. Mhm. Es gibt aber auch viele, die halt doch auch sehr überzeugt waren vom Kommunismus. Und ich bin ja aufgewachsen. Kommunismus hat gute Seiten, hat aber auch sehr drangsalierende Seiten, sehr negative Seiten gehabt. Aber Menschen, die halt wirklich voll dahinter standen, die leiden heute auch oft sehr drunter, dass sich das so abrupt auch geändert hat.
Auch dieser Statusverlust.
Ja, Statusverlust. Mhm. Und da ist Ballenstedt eine Stadt, die doch auch
sehr geprägt ist. Ja. Also wir hatten ja die Bezirksparteischule und die Menschen haben natürlich hier die Dozenten in Ballenstedt gewohnt und viele wohnen heute noch da und die haben wieder Kinder und deswegen gibt es natürlich diesen Hang nach zurückzusehen. Ja? Ja, das muss man
es ist beides da. Es ist wirklich beides da. Aber wer halt wirklich mit seinem Herzblut für etwas sich eingesetzt hat, für den ist es natürlich noch viel schwieriger, dann zu akzeptieren, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich doch anders entschieden hat.
Ja. Zukünftig, was haben Sie vor?
Seit 2015 helfe ich halt Asylbesuchenden hier in Deutschland ein bisschen Fuß zu fassen. Da ich selbst drüben im Westen viel Hilfe hatte, ich war ja auch sowas wie ein Asylant. Ich habe zwar Deutsch gesprochen, aber die Bürokratie drüben lief ganz anders, als ich es gewöhnt war. Und wenn ich nicht Hilfe gehabt hätte, dann wäre es mir sehr viel schwerer gefallen. Und das war auch mein christlicher und sozialer Anspruch, Menschen, die aus politischen Gründen fliehen mussten und hier plötzlich neu anfangen müssen mit veränderter Sprache. Ich habe von Anfang an etwas Deutschunterricht gegeben, Grundkenntnisse und habe dann auch Medizinunterricht weitergemacht und habe da versucht, Menschen weiterzuhelfen.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen herzlich.
Bitte schön.
Friederike Grosch. Ja.